Ja, was für eine Geschichte. Eine Geschichte aus der Bibel, die so ähnlich stattgefunden hat. Was für eine Begegnung, wobei sich die Frage stellt, was ist das für ein Mann, dass er so spricht? Ja, ein Jude und eine Samariterin treffen sich. Und da ist eigentlich Streit vorprogrammiert. Und wir haben gesehen, die Samariterin, diese Frau hier, die war auch eher ablehnend am Anfang. Die war eher wenig freundlich. Sie hat in ihrem Leben so viel Ablehnung erlebt. Und wie könnte ausgerechnet ein Jude ihr etwas anderes entgegenbringen? Denn wie wir gehört haben, die Juden und die Samariter, die waren verfeindet. Die Sache ist, eigentlich glauben beide an den gleichen Gott, an den Gott, der Mose begegnet ist, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat und ihnen die 10 Gebote gegeben hat. Aber die Samariter fangen dann an, Götzen anzubeten und sich mit anderen Völkern einzulassen. Und so kommen die Juden zu ihnen und sagen, hey halt, ihr dürft nicht mehr zu uns gehören. Ihr dürft uns nicht helfen, unseren Tempel in Jerusalem zu bauen. Und ihr dürft auch nicht dahin kommen, um Gott anzubeten. Und so sagen sich die Samariter, ja gut, dann müssen wir unseren eigenen Tempel bauen. Und so bauen sie diesen auf einem Berg. Aber weshalb auf einem Berg? Habt ihr eine Ahnung, weshalb man einen Tempel auf einem Berg baut? Hat jemand eine Idee? Jonas? Weil er da sicher ist? Weil er da sicher ist, okay, ja. Andere Ideen? Weshalb könnte man es machen? Ja? Weil man da Gott näher ist, man ist weiter oben. Sehr gut. Noch weitere Ideen? Das war schon mal sehr gut, was ihr da gesagt habt. Da wird er gesehen, genau, da ist er gut sichtbar. Also er ist weit oben, nahe bei Gott, weil wenn wir vom Bild ausgehen, dass Gott im Himmel ist, dann sind die Berge der höchste Punkt, wo wir mal so hingehen können, der da in der Nähe ist. Auf Bergen kann man Gott auch gut loben, das wollten wir heute ja eigentlich tun. Da kann man die Aussicht genießen, wir haben die Bilder vorher gesehen, Gottes Schöpfung bestaunen. Da freut man sich doch und ist dankbar für das, was es da alles gibt. Da sieht man, was Gott alles gemacht hat und wie groß er ist. Auf Bergen kann man Gott anbeten. Und nun gut, die Samariter und die Juden, die haben jeweils ihren Berg und ihren Tempel da, wo sie Gott anbeten können. Das ist doch schon einmal gut, nicht? Sie haben beide einen Ort, wo sie Gott anbeten können. Doch die Sache ist, die Juden finden das nicht gut. Sie finden nicht gut, dass die Samariter ihren eigenen Berg haben, weil sie sagen, nein, Gott soll nur im Tempel in Jerusalem angebetet werden, nur auf diesem Berg, nirgends anders. Und so gehen sie hin zu den Samaritern und zerstören den Tempel von den Samaritern. Ja, was denkt ihr? Haben sich die Samariter da gefreut? Geärgert, ja? Wie haben sich da gefühlt oder wie haben sie darauf reagiert? Ja? Nicht gut, nee. Nein, natürlich haben sie sich nicht gefreut. Ja, die Juden haben ihren Tempel zerstört. Und dann lassen sie sie auch nicht zu ihrem Tempel gehen, nach Jerusalem. Die Samariter haben keinen Ort mehr, wo sie Gott anbeten können. Ich meine, das ist doch ein großes Problem. Und wenn wir das so sehen, dann können wir vielleicht ein wenig verstehen, warum diese Frau sich nicht gefreut hat, einen Juden zu sehen. Einen aus diesem Volk, das ihnen das angetan hat. Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor. Stell dir vor, es gibt nur einen einzigen Ort auf der ganzen Welt, wo man Gott anbeten kann und darf. Und jetzt darf ich nicht dahin gehen? Wie kann ich da überhaupt mit Gott leben? Aber nun kommt dieser Jude und sagt, ich werde diese Grenzen durchbrechen. Er sagt zu ihr, du brauchst nicht diese Berge und Tempel, um Gott anzubeten. Es geht gar nicht darum, wo du Gott anbetest. Es geht vielmehr darum, wie du Gott anbetest. Das war nämlich damals auch ein großes Problem. Sie hatten zwar ihren Tempel in Jerusalem und sie gingen da auch hin immer wieder, um Gott anzubeten, doch ihre Anbetung war irgendwie zu einer äußerlichen Tradition geworden. Sie sind zwar immer wieder dahin gegangen, aber dort haben sie nur so ihr Programm sozusagen runtergerattert und sich nicht wirklich geöffnet. Gott selbst hat das schon einige Jahre vorher zu den Juden gesagt, als er das gesehen hat. Da heißt es in Jesaja 29, der Herr hat gesagt, dieses Volk, also die Juden, dieses Volk da behauptet, mich zu ehren. Aber sie ehren mich nur mit Worten, mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn er besteht nur in der Befolgung von Vorschriften, die Menschen sich ausgedacht haben. Also die Menschen haben gesagt, ja, so und so muss man Gott loben, wenn man diese Bewegung macht und das sagt, dann lobt man damit Gott. Aber sie tun das eigentlich nur oberflächlich, ohne es wirklich ernst zu meinen. Stell dir zum Beispiel mal vor, du hast Geburtstag. Ich meine, das ist eine tolle Sache, da kann man sich freuen. Und nun lädst du deine Freunde ein. Du lädst all deine Freunde zu deinem Geburtstag ein. Du willst mit ihnen feiern, du freust dich, du willst mit ihnen reden, mit ihnen spielen und Zeit verbringen. Und dann kommen deine Freunde, einer nach dem anderen. Und der erste sagt, ja, alles Gute zum Geburtstag, aber ach, ich will jetzt nicht mit dir feiern und Zeit verbringen. Ich gehe jetzt wieder. Und der nächste kommt und sagt, ach, ich hatte einfach keine Lust, dir etwas zu schenken. Du hast ja eh jedes Jahr Geburtstag und da bekommst du ja von anderen sicher irgendetwas. Ja, wie würdest du dich fühlen, wenn andere so mit dir umgehen würden, deine Freunde? Wie würdest du dich da fühlen? Würdest du dich freuen? Hä? Nicht, ne? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn man das bei eurem Geburtstag machen würde? Wie? Nicht gut? Ja? Da wärt ihr doch enttäuscht, oder? Aber weshalb wärt ihr da enttäuscht? Ja, Jonas?
Da hat man sich so drauf gefreut, dass man die Geschenke kriegt.
Und dann bekommt man nichts. Ne? Man hat sich so gefreut und dann bekommt man nichts. Ja, und ich denke mir, man will doch Geburtstag auch feiern, um mit ihnen, mit den Freunden Zeit zu verbringen. Und man mag seine Freunde ja und möchte ja auch eine Beziehung zu ihnen haben. Bei mir war das so, als Teenager und als junger Erwachsener, da habe ich mich manchmal gefragt, soll ich überhaupt Großgeburtstag feiern? Soll ich überhaupt viele Freunde einladen? Schlussendlich wollte ich nicht, dass es irgendwie dabei einfach um mich geht und alle nur wegen mir irgendwie da kommen und alle das Gefühl haben, sie müssen mir etwas schenken. Wobei ich gerne Geschenke habe, also so ist es nicht. Aber ich hasse es zum Beispiel, selber Geschenke zu machen. Mich setzt das immer unter Druck. Ah, was soll ich nur schenken? Ich habe keine Idee und ich denke, das ist sicher kein gutes Geschenk. Vielleicht kennst du das teilweise auch. Und auch wenn man mich fragt, ja, was wünschst du dir zum Geburtstag oder so, dann fällt mir auch wenig ein. Okay, aber auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, wie toll ist es doch, Freunde einfach einzuladen und mit ihnen Zeit zu verbringen. Ja, ich will nicht Geburtstag feiern, damit ich von anderen Geschenke bekomme und damit sich alles um mich dreht, sondern will ich diese Gelegenheit nutzen, um mit Freunden Zeit zu verbringen. Und ich glaube, genauso ist es bei Gott. Er möchte nicht, dass wir Menschen einfach nur immer wieder auf einen Berg hochgehen, zu einem Tempel oder jetzt hier in die Gemeinde, in den Gottesdienst und dort einfach unser Programm runterrattern und dann einfach wieder nach Hause gehen, sondern er möchte Beziehung mit uns haben. Er möchte Zeit mit uns verbringen. Und so haben wir gesehen, sagt der Jude in der Geschichte zur Samariterin, es spielt keine Rolle, wo du anbetest, sondern dass du es tust. Und zwar mit Herz und Verstand, hat er gesagt. Herz und Verstand. Ja, das heißt, dass es eben um etwas Emotionales und gleichzeitig auch Ernsthaftes geht. Und auch da finde ich die Berge ein gutes Bild. Wenn wir auf einen Berg gehen und unsere Augen und Herzen dafür öffnen, was es da alles Tolles gibt, was wir da sehen können, dann begeistert das uns. Wir sind fasziniert und freuen uns darüber. Ich selbst, ich habe 3 Jahre auf einem Berg sozusagen gelebt, also auf gut 1200 Metern. Und da hatte ich einen super Ausblick auf die Berge, die teilweise bis 4000 Meter hoch waren. Und ich fand das immer super, wenn das Wetter schön war und ich das sehen konnte. Und im ersten Jahr, als ich dort war, da war da habe ich mich so gefreut und habe mal die Aussicht so bestaunt. Und da habe ich auch zu jemandem gesagt, der auch da war, ach schau mal, diese wunderschöne Aussicht. Super Wetter heute und man sieht die Berge richtig toll. Wie wunderbar ist das alles hier doch. Aber der andere sagte nur, ach, ich bin schon 2 Jahre hier und ich sehe diesen Ausblick jeden Tag. Das ist für mich nichts Besonderes mehr. Also anstatt uns für das um uns herum zu öffnen und es zu genießen, können wir unsere Augen davor auch verschließen und sagen, ach, das ist für mich nichts Besonderes. Oder auch wenn wir auf einen Berg hochwandern, das ist immer so eine Sache, einige wandern sehr gerne, andere weniger und dann denkt man sich, ach, das ist doch total anstrengend, hier hochzugehen und langweilig, was ist daran schon toll? Aber jetzt mal in diesem Bild gesprochen, mit Herz und Verstand bedeutet eben, sich zu öffnen, Gottes Größe wirklich wahrzunehmen und zu erkennen, darüber zu staunen, was Gott alles gemacht hat, wie er ist und so eben auch vor ihn zu kommen. Und gleichzeitig geht es aber auch nicht darum, irgendetwas vorzuspielen, was gar nicht da ist, sondern es geht um eine Realität, die wirklich da ist. Das fand ich auch bei dieser Geschichte so spannend, bei der Samariterin. Sie hat ganz ehrlich gesagt, dass sie von Gott eigentlich noch nie etwas empfangen hat. Und ja, da Gott nicht danken kann. Ich meine, das ist schon sehr düster, aber irgendwo auch ehrlich. Sie hat zu dem Zeitpunkt ihre Augen noch nicht für das geöffnet, was gerade vor ihr geschieht. Denn diese Begegnung mit diesem Juden ist nicht einfach irgendeine Begegnung, sondern dieser Jude zeigt ihr ganz deutlich, dass Gott ihr viel gibt. Er ist nicht fern, irgendwo eben auf dem Berg weit weg, wo sie nicht hin kann, sondern hier ganz nahe. Denn dieser Jude ist nicht einfach irgendein Jude. Dieser Jude sagt, ich bin der Messias. Das heißt, ich bin der, von dem sich eben die Juden und auch die Samariter Rettung erhoffen. Der von Gott gesandte König, der sich nun zeigt. Und wir haben gesehen, er zeigt sich das erste Mal einer Person. Wem zeigt er sich das erste Mal? Den vornehmen und angesehenen Menschen des Volkes. Wem zeigt er sich da? Habt ihr aufgepasst? Wem zeigt er sich da? Der Frau, genau. Also Witwe war sie, glaube ich, nicht. Sie war mehrmals verheiratet. Eine einfache Frau. Eine Frau, die selbst sagt, dass sie in ihrem Leben zu viele Fehler gemacht hat. Ja, sie war schon 5-mal verheiratet und hat offensichtlich einen Mann nach dem anderen verlassen. Ein ganzes Volk wartet darauf, dass dieser Messias, dieser Retter kommt. Und da könnte man doch annehmen, dass sich dieser direkt dem ganzen Volk oder zumindest den wichtigen Personen des Volkes zeigt. Aber nein, er hat sich ausgerechnet dieser Frau gezeigt und sie ausgesucht. Sie, die selbst sagt, du hast sie falsch ausgesucht. Eine Frau, die von allen abgelehnt wird. Und er sieht diese Frau und er kennt sie ganz genau. Er sieht ihr Leid und er ist gekommen, um ihr zu helfen. Ja, sie redet ganz offen und ehrlich mit ihm und sie tut auch gar nicht so, als wäre alles in Ordnung. Es ist ganz offensichtlich, wie sie ihn braucht. Und er kommt in diese Situation hinein und zeigt ihr, ja, auch wenn du das Gefühl hast, du hast von Gott noch nie was bekommen, dass du ganz alleine bist, dass niemand dich sieht, ich bin da und sehe dich. Bei mir bist du angenommen. Ich gebe dir das, was du brauchst. Ich habe lebendiges Wasser, das deinen Durst für immer stillt, für dich bereit. Er sagt dir, du kannst Gott begegnen. Gott ist nicht weit weg. Du kannst Gott eben nicht nur auf Bergen anbeten, sondern du kannst ihn überall anbeten. Ja, was ist das für ein Mann, der so mit ihr redet? Wer von euch weiß denn, wer dieser Mann ist? Das haben wir noch gar nicht gehört heute. Ne? Wer ist dieser Mann? Nico? Jesus, genau. Jesus, sagt als erstes dieser Frau, dass er der Retter ist. Dieser offensichtlich fehlerhaften Frau, die gar keinen Weg sieht, Gott selbst anzubeten und ihm zu begegnen, er begegnet ihr und zeigt dadurch auch dir und mir etwas. Er zeigt damit, dass genauso persönlich, wie er dieser Samariterin begegnet ist, er dir und mir begegnen möchte. Jesus sagt damit, ich kenne auch dich ganz genau. Ich sehe auch all deine Fehler. Ich sehe deine Verletzungen, da wo du abgelehnt wurdest. Ja, ich sehe, wie du mich brauchst. Und ich komme zu dir, nicht um dich zu verurteilen, sondern weil ich eine Beziehung mit dir möchte. Es ist egal, wer du bist, was du getan hast. Ich will dir nahe sein und dir helfen. Ich habe mein Leben für dich gegeben, damit du ewiges Leben haben kannst. Ja, von diesem lebendigen Wasser hat Jesus am Anfang gesprochen. Und so kam diese Frau an diesen Brunnen, um Wasser, physisches, normales Wasser zu schöpfen, weil sie durstig war, weil sie Wasser zum täglichen Gebrauch braucht. Doch eigentlich gab es eben noch einen viel größeren Durst. Diesen Durst nach Gott, nach seiner Nähe, nach seiner Vergebung, nach seiner Annahme. Und am Ende sehen wir diese Frau, wie sie völlig verändert ist. In diesem Moment wurde ihr innerer Durst gestillt. Gott hat sich ihr durch Jesus gezeigt und sie angenommen. Und das ist das, was ich dir heute, dir und mir auch heute wünsche. Dass du das selbst auch für dich so annehmen darfst. Ja, Jesus sieht dich und ist für dich da. Du kannst ihn suchen. Dafür müssen wir zum Glück nicht einfach nicht auf den Buchenberg oder sonst einen Berg gehen, sondern wir dürfen zu ihm kommen. Gerade so sehen wir, dass wir froh sein dürfen, dass wir nicht mehr auf einen Berg zu einem Tempel gehen müssen wie damals, sondern dass wir Gott überall suchen und anbeten dürfen. Ja, und so möchte ich dich auch ermutigen, Gott nicht nur in der Gemeinde und im Gottesdienst zu suchen, sondern ihn auch unter der Woche zu Hause oder unterwegs zu suchen und anzubeten. Denn zum Glück können wir eben Gott nicht nur auf Bergen anbeten, weil Jesus zu uns gekommen ist und einen Weg zu Gott bereit gemacht hat. Amen. Ja, und so wollen wir